Radar und Echolot, drunter und drüber, literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, der Hoxo-Komplott. Kapitel 2, das Interview. Er verließ den Terminal. Per Blickkontakt verständigte er sich mit dem Fahrer des ersten der in langer Schlange wartenden Taxis, ob dieses frei sei, bestieg den Fond und nannte die Adresse der UNO-Zentrale. »Ach, einmal zum Knabberkonzern?« fragte der Fahrer vergnügt und hielt ihm eine angebrochene Chips-Tüte hin. »Möchten Sie auch welche? Meine absoluten Lieblingschips«, sagte er und lächelte wie selig. Es wirkte, als hätte UNO extra für ihn ein Testimonial gecastet. Unglaublich. Er lehnte dankend ab und lehnte sich zurück, schloss die Augen und versuchte, sich auf die kommende Situation einzustimmen. Die würde nun anders werden. Nicht unbedingt schlechter, nur eben anders, weil da etwas wegfiel, was unterschwellig wirkte, wenn Marlene dabei gewesen wäre, auch in einer Interviewsituation und natürlich die Rollenverteilung bestimmte. Am Morgen hatte ihn Marlene aus dem Bett geklingelt. Das Telefon hatte ihren Namen im Display angezeigt, sonst hätte er es verflucht und läuten lassen.
»Marlene, wie spät ist es?« »Oh, nö, was ist jetzt so wichtig, dass du mir eine Stunde Schlaf klaust? Wir sehen's doch nachher am Terminal«, hatte er missmutig gemault und sich zurück auf das Kopfkissen geschmissen. »Wie kann ich mit?«
Ihre Stimme hatte so geklungen, als hätte sie zwei Walnüsse im Mund, in jeder Backentasche eine. »Hey, du klingst wie ein Backenhamster. Kannst du nicht erstmal runterschlucken, bevor du sprichst?«
»Lustig. Sehr lustig, Mark. Mir ist zum Höllen. Weißt du, da brauche ich jetzt keine deiner Scherze.«
»Okay. Was heißt das, du kannst nicht mit? Was ist los?«
»Bienenstich. Und nicht der Kuchen.«
»Autsch. Deine allergische Reaktion, stimmt's?« Sie hatte geschwiegen.
»Wo hat es dich erwischt?« »Gestern Abend, ich war noch mit Steffi.« »Nein, ich meinte, wo das Vieh dich erwischt hat.«
»Im Gesicht? Deine Stimme?«
»Ja, direkt neben der Lippe. Die ist jetzt geschwollen wie... Ich sehe aus wie ein Ochsenfrosch.« Er hatte gelacht. »Marlene, du wirst nie wie ein Ochsenfrosch aussehen, nicht einmal mit stichenden beiden Backen.« »Lach nicht«, hatte sie geantwortet, aber es hatte schon ein bisschen versöhnter geklungen. »Egal jetzt, ich kann auf keinen Fall mit. Du wirst das Interview mit Dr. Benson alleine führen müssen, also inklusive meines Parts.«
»Ich hatte mich echt darauf gefreut, mal wieder mit dir gemeinsam etwas zu machen«, hatte er gesagt. Sie hatte wieder geschwiegen. »Marlene, bist du noch dran?«, hatte er nach einer Weile gefragt, in der er ihrem leisen Atem gelauscht hatte.
»Ich habe dir ein Dossier gemailt mit meinen Rechercheergebnissen. Dann hast du den kompletten Hintergrund, den Rest haben wir ja abgesprochen.«
»Okay, schaue ich mir an. Danke.« Sie hatte wieder geschwiegen. »Wirklich Mist und schade«, hatte er gesagt, und da sie wieder stumm blieb, nachgeschoben. »Komm, besser dich, okay? Ich berichte dir und melde mich sofort, wenn ich durch bin, ja?«
»Danke, aber das musst du sowieso. Sie brauchen die Aufnahme für die Textredaktion und das umgehend, wie du weißt.«
»Klar, aber dafür müsste ich dich ja nicht anrufen, oder? Also komm.«
»Leg los«, hatte sie ihm das Wort abgeschnitten. »Schmeiß deine Espressomaschine an und ab mit dir. Ich denke an dich. Mach's gut.«
»Krieg ich hin, denke ich, okay? Ciao, pfleg dich.« Sie hatten aufgelegt. Komisch, dass man noch aufgelegt dachte oder sagte, wo man doch nur noch die Verbindung unterbrach, und er war noch ein paar Minuten liegen geblieben, hatte einer Stubenfliege zugeschaut, die ihre Flugbahnen in zackigen Mustern um den Deckenspot drehte, beschleunigte und wieder verlangsamte, sich dem Spot näherte und sich wieder von ihm entfernte, manchmal auch kurz auf ihm landete, um dann gleich wieder von Neuem zu starten, als wäre er ein Zentrum für irgendwas, und hatte über Marlene, über ihre Beziehung nachgedacht, die sich seit ihrer kurzen Affäre zu dem verabredet beendeten und doch nicht richtig beendeten Verhältnis von fragiler Konsistenz entwickelt hatte. Auch bei ihnen ging es um Nähe und Distanz und um irgendein Zentrum, das sie beide sicherlich unterschiedlich beschreiben würden, wenn sie denn dafür gemeinsam Worte gefunden hätten. Ihre Aufzeichnung hatte er im Flugzeug gelesen. Die erste Überschrift lautete Firmengeschichte Nubiala Schokoladen, heute Bestandteil des UNO-Konzerns. Soweit er wusste, war die Schokoladenfirma 1880 gegründet worden, und er wunderte sich, wie weit Marlene in die Vorzeit zurückgegangen war. Was sie gefunden hatte, war ein Clan von Apothekern, eine sich über Generationen fortsetzende Familientradition. Nebenbei betrieb man ein wenig Landwirtschaft, eigener Kräuteranbau und dergleichen. Beständig, aber ohne groß in Erscheinung zu treten. Bis mit Jakob Joost Benson, 1819 bis 1885, dem Ur-Urgroßvater des jetzigen Firmenchefs, ein Mann auftauchte, der zwar die Tradition weiterführte und Apotheker geworden war, der diese aber im Zeichen des industriellen Aufbruchs interpretierte und hierfür seine zwei Leidenschaften nutzte, die experimentelle Chemie und Schokolade. Parallel zu Justus von Liebig, der 1840 die Stickstoffdüngung als die Voraussetzung zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Erträge ausgemacht hatte, hatte er und sicherlich auch andere als junger Mann in Richtung Mineraldünger experimentiert, allerdings wohl eher auf der Anwendungsebene. Und so war er über die Verwendung von Salmiak zu Harnstoff gekommen, 1828 von Friedrich Wöhler erstmals in synthetischer Herstellung beschrieben. Als Apotheker mit jeder Art von Arznei und Salbe vertraut, hatte er dann, die hohe Wasserbindungsfähigkeit von Harnstoff nutzend, seinen eigentlichen Clou erfunden, indem er Harnstoff in Schönheitssalben und Hauptcremes verwendete, die reißenden Absatz fanden und deren Rezeptur erhöht bietend einem der entstehenden Chemiekonzerne andrehen konnte. Ich habe es eigentlich selbst nicht richtig verstanden, soll sein ewig schmunzelnder Kommentar gewesen sein. In welcher Chronik Marlene den Spruch ausgegraben hatte, klang nach reiner Legendenbildung. Was Jakob Benson wohl wirklich verstand, war, das so erwirtschaftete Geld in Immobilien anzulegen und sich in diesem Gewerbe überaus erfolgreich zu etablieren. Dadurch blieb der Grundstock des Familienvermögens auch über alle Kriegswirren und Inflationen weitgehend intakt. Seine andere Leidenschaft hatte der Schokolade gegolten. Apotheker und Schokolade, hatte er sich gefragt, aber irgendwie musste der Weg ja zur Schokoladenfabrik geführt haben. Von der Bohne zur Schokolade, lautete die nächste Überschrift, und genau in dem Moment war die Stewardess mit ihrem Wagen für Getränke bei ihm vorbeigekommen und hatte ihm zu seinem Tomatensaft einen salzigen Snack angeboten. Crack von UNO, natürlich. Er hatte sich gefragt, wozu Marlene derart akribisch den Herstellungsprozess angehen wollte, aber bei ihr wusste man das anfangs nie und dann erwies es sich oft doch, als überflog er die nächsten Absätze. Kakaobohnen erntete der am Stand wachsenden Früchte per Machete, Öffnen der Frucht ebenso und entnehmen der Boden und des sie umhüllenden Fruchtfleisches, Ausbreiten auf Bananenblätter oder in Kisten und Abdecken mit Blättern, damit die Temperatur bei der Fermentation des Fruchtfleisches konstant bleibt. Dauer 2 bis 7 Tage, je nach Sorte. Fermentation, Hefepilze zersetzen das Fruchtfleisch, wandeln den Zucker in Alkohol und Kohlendioxid um. Das Ganze verflüssigt sich und fließt ab. Dabei keimen die Bohnen kurz auf. Klassisch kämen jetzt die Fruchtfliegen und brächten Essigsäurebakterien, die sich an den Alkohol machen und ihn zu Essigsäure verarbeiten. Aber man konnte auch mit einer Lösung aus verschiedenen Hefen impfen. Die Hefen bewirken einen weiteren Temperaturanstieg mit zwei Effekten. Die Kakaosamen sterben ab und damit auch die Keimfähigkeit. Die Kakaobohnen werden lagerfähig und es gibt Arbeit, denn die Bohnen müssen regelmäßig gewendet werden, damit sie nicht überhitzen. Und ein Teil des Schokoladenaromas ist entstanden. Anschließend trocknen der Bohnen, das heißt wieder ausbreiten, wenden, wenden, wenden. Der Wasseranteil reduziert sich dadurch von 60% auf 7%. Ganz ähnliche Grundprozesse wie beim Getreide für Bier oder Whisky, dachte er. Abgefüllt in Jutesäcke werden die Bohnen aus den Anbauländern verschifft, in der Schokoladenfabrik gereinigt, zum Teil noch über Dampfdruck debakterisiert und dann geröstet. Für 10 bis 60 Minuten bei 100 bis 140 Grad, je nach Bohnengröße oder beabsichtigtem Geschmackserlebnis, bis zu 400 Aromastoffe sollen dabei entstehen. Danach mahlen oder besser brechen der Bohnen so grob, dass man die Schalen wegblasen kann. Der übrig gebliebene Kakaobrauch wird sehr fein gemahlen, damit die enthaltene Kakaobutter aus den zerstörten Zellen austreten kann und durch die beim Mahlen entstehende Temperatur schmilzt. Die Ausgangsmasse für die Herstellung von Schokolade ist gewonnen. Okay. Ganz schön aufwendig. Und in Anbau mit viel Handarbeit verbunden. Und die übliche Trennung. Anbau in den Ländern um den Äquator, die kapitalintensive Verarbeitung der Rohstoffe in den Industrienationen, die Wertschöpfungsraten ungleich verteilt. Unter historischer Perspektive hatte Marlene zusammengestellt, dass Kakao als unerlässlicher Bestandteil von Schokolade wohl, und sie hatte ein Fragezeichen in Klammern dazu gesetzt, erstmals durch Kolumbus nach Europa gekommen war, man aber nichts mit den Bohnen hatte anfangen können. Die Faktenlage schien ihr insgesamt zweifelhaft, denn andere schrieben, dass erst im Jahr 1528 durch Hernán Cortés, der wohl die aztekische Handhabung überbrachte, Schokolade durch Zugabe von Rohrzucker und Honig zu Kakao als Trank bekannt geworden war, der sich zunehmend der Beliebtheit und der hochherrschaftlichen Zeitgenossen erfreute, während wiederum andere behaupten würden, erst 1544 wären die ersten Kakaobohnen durch Dominikanermönche nach Europa gekommen. Er hatte sich gefragt, wohin das hier führen sollte, aber dann hatte sie vermerkt, dass bereits 1556 Schokolade in den behördlich aufgestellten Apothekertaxen von Frankfurt am Main aufgetaucht sei, der Preisliste sozusagen. Ein Lot, etwa 15 Gramm, damals 16 Kreuzer, gekosten haben sollte, was offenbar dem 3- bis 4-fachen Tageslohn eines einfachen Handwerkers entsprochen haben soll. Für einen vollen Becher hätte man sogar die doppelte Menge benötigt. Ein leckeres Luxusgut also. Und medizinisch beleumundet, wie Marlene akribisch auflistete, eine Arznei für allerlei. Als Aphrodisiakum für die Libido, als Hilfe gegen Husten und Schleim, als wärmebringendes Magenmittel und natürlich zur Kräftigung, was man auch mit kalorienreich gleichsetzen konnte. Marlene hatte hinzugefügt, dass man heute ferner wisse, dass die Gesundheitseffekte durch sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe aus der Gruppe der Flavanole sich ergebe, die im Sinne von Antioxidantien wirkten, auch entzündungshemmende sowie blutverdünnende Wirkung und bei regelmäßigem Konsum eine Abnahme des Wachstums von Krebsgewebe seien nachgewiesen. Marlene liebte Schokolade und er hatte über ihren Eifer geschmunzelt, wie sie sich mit Konsumargumenten fütterte und gewettet, dass diese dennoch den Ansprüchen, die sie an ihre Figur stellte, unterliegen würden. Trotz der Bezeichnung Speise der Götter, wie der lateinische Name des Kakaobaums übersetzt lautete. Vielleicht sollte er ihr eine Tafel mitbringen? Die historische Entwicklung zur Schokolade hatte Marlene ebenfalls recherchiert. Zum Massenprodukt wurde Kakao durch die Erfindung von Vater und Sohn von Houten. Sie pressten 1828 den Kakao und trennten so die Kakaobutter vom Kakao genannten Rest, der zermahlen als Kakaopulver mit Alkalisalzen versetzt, leicht wasserlöslich und nun einfach für jedermann zum Getränk zu verarbeiten war. Gleichzeitig war damit der Weg zur Schokoladentafel gedeckt. Kakaobutter, die ja irgendwie verwendet werden musste, die Schönheitsindustrie hatte sie noch nicht entdeckt, plus Zucker plus gemahlene Kakaobohnen ergaben eine Gieß- und somit formbare Schokoladenmasse, aber immer noch irgendwie krümelig. Zwar hatte Philippe Suchard 1826 den Mélangeur erfunden, einen Mixer, in dem durch sich drehende Steinwalzen aus Granitzucker und Kakao so gepresst und vermengt wurden, dass sie zuvor als sandig empfundene Konsistenz sich in Richtung eines zarten Schmelzes entwickelte. Aber durch das Verfahren blieb in der Schokolade noch eine Restfeuchtigkeit von rund 4%, die wiederum reichte, leider, dass der Zucker Wasser zog und erneut auskristallisierte. Statt auf dem zarten Schmelz kaute man wieder auf Zuckerkrümeln. Durch Walzen der vermischten Zutaten wurde versucht, die Konsistenz weiter zu verbessern. Raffineur nannte man die entsprechende Maschine. Durch ein bis zu 5 Walzen umfassendes System mit immer enger werdenden Zwischenräumen wird die Schokoladenmasse hauchdünn gepresst. 1879 kam Rudolf Lindt auf die revolutionäre Idee, in einem rechteckigen Granitbecken die Schokoladenmasse durch 2 Granitwalzen von der Mitte gegen den Beckenrand zu schieben. Durch die durch Reibung entstehende Hitze verdunstet Feuchtigkeit und es verflüchtigt sich gleichzeitig unerwünschte Aromastoffe. Er grinste. Denn unwillkürlich fiel ihm ein, wie er als Kind in der Badewanne Bug- und Heckwellen erzeugt hatte, als Kapitän eines Ozeandampfers, in schwerer See natürlich, und wie das von seinem Körper am Beckenrand aufgestaute Wasser beschleunigt an ihm vorbeirauschte, gischt, gurgelte und das Überlegen aller am seidenen Faden hing oder am von seiner Mutter am Ende nur noch resigniert bereitgestellten Eimer samt Feudel zum Aufwischen des unvermeidlichen Überschwemmungen des Badezimmerbodens. Bis zu 72 Stunden dauerte dieser Prozess, hatte Marlene notiert, der als das Conchier-Verfahren die Schokoladenherstellung geschmacklich revolutionierte. Zwischenzeitlich erfanden Jordan und Timaeus in Dresden 1839 die Milchschokolade, indem sie den bisherigen Komponenten Milcherzeugnisse hinzufügten bzw. das Mischungsverhältnis änderten. Wieder andere nennen hier den Schweizer Daniel Peter, dem dies erst 1875 mit Hilfe von Trockenmilch gelungen sein soll. Entscheidender seien aber die Temperaturen. Erwärmung der Kakaomasse auf 45 Grad, Abkühlung auf 28 Grad und Wiedererwärmung auf 32 Grad. Nur so würden die Fettkristalle eine stabile Struktur ausbilden. Und nur die Verwendung von reiner Kakaobutter ergebe einen Schmelzpunkt von 34 Grad, der knapp unter der Körpertemperatur für den unvergleichlichen Geschmacksschmelz sorge. Geschmacksschmelz, ja, hatte Marlene tatsächlich geschrieben. Damit waren die Grundprinzipien heutiger Schokoladenherstellung erfunden. Die fertige Schokoladenmasse kann nun in quasi jede gewünschte Form gefüllt oder als Überzug genutzt werden. In die flüssige Masse lässt sich relativ leicht durch Einstreuen jegliche Zutat beimengen, die im Erkalten von der sich etwas zusammenziehenden Schokolade eingebunden wird. Rosinen, geröstete Kaffeebohnen, Nüsse, Gewürze der Fantasie waren da keine Grenzen gesetzt. Die Maschine hatte sich bereits im Landeanflug auf Frankfurt befunden, als Marlene wieder zur Geschichte der Nobiala Schokoladenfabrik zurückkam. Dieser hatte Jakob Benson 5 Jahre vor seinem Tod 1880 gegründet. Sein einziger Sohn, Franz Joost, 1850 bis 1929, übernahm diese parallel zum Immobiliengeschäft. Warum hat keiner das Immobiliengeschäft bzw. die Apothekertradition fortgeführt? Hatte Marlene sich als Frage gestellt und darunter ausgeführt, dass Franz Jost Benson drei Söhne hatte: Heinrich Karl, 1885 bis 1970, Johann Karl, 1887 bis 1928 und Friedrich Karl, 1892 bis 1916. Für Heinrich, den Großvater des jetzigen Firmenchefs, wurde eine Ausbildung als Zuckerbäcker bestimmt, was, wie Marlene anmerkte, historisch immerhin mit dem Apothekerberuf verbunden gewesen sei, da nur diese mit den exotischen Gewürzen Handel treiben durften. Chocolatier Heinrich Karl Benson sei in Anzeigen aus den 1920er Jahren werbend herausgestellt worden. Seine Brüder waren beim Vater im Immobiliengeschäft. Friedrich der Jüngste war kinderlos bei Verdun im Ersten Weltkrieg gefallen. Johann hatte es wohl mit dem Alkohol und der Alte immer den Daumen drauf bis zu seinem Tod. So fiel alles an Heinrich Karl und blieb somit in diesem Zweig der Familie. Heinrich Karl war wohl aus ähnlichem Holz geschnitzt wie sein Vater, interessierte sich vor allem für die Schokoladenfabrik. Er war es, der ab 1901 die für die Produktion von Schokoladentafeln so entscheidende Entwicklung von Lindt, das Conchieren, übernahm und die Fabrik ausbaute. Sein Sohn Karl Clemens, 1929 bis 1983, war der Erste, der mit der Tradition brach und Richter wurde. Da lagen dann wohl alle Hoffnungen und Bürden beim Enkel Jost C. Benson, der 1959 geboren war und sie mehr als erfüllt zu haben schien. Er hatte sich gefragt, was diese Informationen für einen Wert haben sollten und ob sich Marlene hier nicht einfach verrannt hatte. Er war weniger geschichtlich an die Sache herangegangen und hatte sich die Konzernstruktur, aktuelle Umsatzzahlen, Produktpalette, Ökostandards, Gesundheitsaspekte, Studien zu den Arbeitsverhältnissen im Kakaoanbau, EU-Richtlinien und so weiter angeschaut. Das Übliche eben. Marlenes Daten zur Biografie Dr. Jost C. Bensons hatten sie bereits gemeinsam besprochen. Auch ihre Recherche zur Personalstruktur des Stammkonzerns, zur Rohstoffpolitik und zur Öffentlichkeitsarbeit samt Stiftungstätigkeit kannte er. Was er auch gegenüber Marlene eingeräumt hatte, die Person Jost Benson interessierte ihn in ihrer biografisch sich vermittelnden Geradlinigkeit. Wie musste man gestrickt sein, um den jeweils nächsten Entwicklungsschritt klar zu sehen und anzugehen und die Zweifel rauszuhalten, sodass sie nicht zu Ab- oder Umwegen führten? War es ein beständig vor Augen liegendes Ziel oder war diese Geradlinigkeit scheinbar oder ein Ergebnis eingeschriebener Familientradition? Man kann auch immer anders. Bensons Vater hat es gezeigt. Geben Sie mir bitte eine Quittung über 45 Euro. Danke, gute Geschäfte. Danke, Ihnen auch. Er steckte die Quittung in seine Tasche neben das Fach für das Aufnahmegerät. Ohne Quittung keine Abrechnung, das ist ja nun nicht so schwierig zu verstehen, nicht wahr, Herr Hillinger? Nee, ja, aber... Er stieg aus dem Taxi. Die Abrechnungsstelle verstand sich auf Erziehungsmaßnahmen oder besser Mrs. Moneypenny, wie er die sie vertretende Dame genannt hatte. Und hübsch war sie auch noch. Vielleicht doch die Quittung wieder verloren haben? Vor ihm glitzerte es schwarz-gläsern, monolithisch ragte turmhoch in den sich aufziehenden Himmel. Zumindest das Wetter schien Perspektive zu haben. Nicht schlecht, Herr Specht. Mit Keks und Krümel ließ sich ganz offensichtlich Geld verdienen. Die Konzernzentrale vermittelte nicht den Eindruck, dass man sich zu Bescheidenheit veranlasst sah. Ein paar Treppenstufen hinauf. Dieses Element der steinernen Selbsterhöhung durfte einfach nicht fehlen. Ein kleines Schild neben der Portaltür wies Rollstuhlfahrer an, bitte den Nebeneingang zu nehmen oder nach dem Pförtner zu klingeln. Immerhin. Konnte man das von unten eigentlich lesen? Und wie kam sie an den Klingelknopf? Na dann, hinein. Die Drehtür reagierte auf seine Annäherung und setzte sich langsam in Bewegung. Er betrat das sich darbietende Segment, gezwungen, seinen Schritt an die vorgegebene Geschwindigkeit anzupassen, und ärgerte sich wieder einmal über diese Zwangsmaßnahme zur Entschleunigung und dass die Technik sofort mit weiterer Verlangsamung reagierte, wenn man zu dicht auf die rotierende Scheibe vor einem auflief oder gar versuchte, diese anzuschieben. Endlich eingelassen, empfing ihn die typische Lobby eines Großkonzerns. Architektursprache der ausgestellten Bedeutsamkeit. Größe mal Höhe mal Wertigkeit der Materialien. Glas, Stahl, Stein, Glanz und Schein. Die Front des leicht diagonal zum Eingang gesetzten Empfangstresens, dessen Entfernung einem ausreichend Zeit ließ, den Raum auf sich wirken zu lassen, hatte die gewölbte amorphe Form eines Kartoffelchips. Aus Cortinstahl, dessen rostbraune Oberfläche gewachst glänzte, zum sich die Zähne ausbeißen. Er wartete kurz, bis der Mann am Empfang den Telefonhörer auflegte und trat näher.
Guten Tag, mein Name ist Hillinger vom Nachrichtenmagazin. Ich habe einen Termin bei Dr. Benson. Herr Hillinger, herzlich willkommen bei UNO. Dr. Benson erwartet Sie. Wenn Sie sich bitte hier eintragen, reichte ihm einen Bogen mit den Rubriken Name, Firma, Gesprächspartner, Ankunft, Ende und einen Stift. Danke, Herr Hillinger. Einen Augenblick bitte. Ich werde Frau Karlsson benachrichtigen, dass Sie eingetroffen sind. Nehmen Sie bitte dort so lange Platz. Er deutete auf die Sofas, die sich in einiger Entfernung in der Halle verloren. Sie wird Sie dann gleich zu Dr. Benson führen. Danke. Er nahm seine Tasche und ging in Richtung der Sitzgruppen. Edle Bauhaus-Klassiker, die Zweisitzer von Le Corbusier. In drei Gruppen, zu drei aufgestellt und so locker in der weitläufigen Lobby verteilt, dass sich eine dezent kommunikative Distanz zwischen den Einheiten ergab. Selbst die drei Sitzgruppen bildeten UNU. United Nutrition's Unified UNU. United und Unified, das hervorzuheben, darauf hatten sie wohl einmal besonders Wert gelegt. Im ersten U saß ein Mann, er setzte sich in die dritte Abteilung, sodass er den Empfangstresen im Blick behalten konnte. Zwischen den Sofas hochflorige, gelb-grüne Teppiche, die offensichtlich an eine saftige Wiese erinnern sollten, mit eingewebter, blau fließender Wasserwellenlinie aus UNU, UNU, UNU. Wie grün und wie natürlich. Es fehlte nur noch Vogelgezwitscher, das Geräusch eines murmelnden Baches und ab und an eine muhende Kuh. Schön wäre es so, nicht wahr, Dr. Benson? Und schon fragte er sich wieder, welchen Eindruck der Mann auf ihn machen würde. Es war mehr als die übliche Neugierde, so viel war ihm klar, und dass es wohl so etwas wie ein Gegenentwurf zu sich selbst war, an dem seine Gedanken sich wiederholt verfingen. Wie ist es, einer Dynastie von Schokoladenfabrikanten anzugehören? Nubiala, vier Generationen seit der Gründung. Sein Vater, der einzige Aussteiger, Richter am Oberlandesgericht. Seine Mutter, die ebenfalls Juristin, ist hingegen leitend im Familienunternehmen tätig. Sie übernimmt nach dem Tod des hochbetagten Patriarchen die Firma. Da ist Benson 11. Sein eigener Vater verstirbt, als er gerade das Examen bestanden hat, durch einen Autounfall. Benson tritt in die Firma ein und promoviert nebenbei über Wirtschaftsstrafrecht. Kaum in alleiniger Verantwortung betreibt er einen aggressiven Expansionskurs und verhandelt den Zusammenschluss mit Unisnack zum UNU-Konzern. Parallel dazu der Rückzug der Mutter, Intronisation zum Vorstandsvorsitzenden des neu gegründeten Konzerns mit 44, also vor 10 Jahren. Ein Kollege hatte damals wegen des Verdachts recherchiert, dass beim Zusammenschluss kartellrechtlich nicht alles sauber gelaufen sei, ohne Ergebnis. Öffentlich trat Benson kaum in Erscheinung. Privatleben mit 30 Eheschließungen mit Ulrike von Büden. Selbst darüber fand sich nichts in der Klatschpresse. Vor 3 Jahren verunglückt seine Frau bei einem Reitunfall. Wieder verheiratet mit Sophia Bau, 41. 2 Töchter aus erster Ehe, 24 und 16 Jahre alt. Marlene hat vor allem der tragische Unfalltod seiner Frau beschäftigt. Die Yellow Press hatte vor Anteilnahme geheult und alle Register des Hörensagens gezogen. Der Pferdepfleger, der Gärtner, die gute Freundin, die Nachbarn. Angereichert mit nichtssagenden Bildern vom Reitstall, ein menschenleeres Bild in einen Waldweg hinein mit dem Verkehrsschild Reitweg im Vordergrund, ein Blick über den Zaun auf das Anwesen und die Fabrikantenvilla. Keine Fotos von Benson oder seiner Frau, nichts von der Trauerfeier. Gut, abgeschirmt, offenbar, was gar nicht so einfach war heutzutage. Er war bei dem Unfall dabei gewesen. Immerhin so viel wusste man, verbrieft durch einen offiziellen Unfallbericht, der durchgesickert war. Einfach weitermachen, hatte Marlene vorgelesen, sagt Schokoladenfabrikant Dr. Benson auf die Frage, wie er den Tod seiner Frau verarbeiten wolle. Da kann man doch nicht einfach weitermachen. Marlene, du kennst den Boulevard, oder? Hatte er ihr entgegengehalten, diese angebliche Aussage würde Benson niemals offiziell richtigstellen lassen. Leichtes Spiel für die Gelben. Vitrinen mit den Produkten des Konzerns, Kartoffelchips, zelebriert wie Kunstwerke. An der Wand das Logo, eingraviert in den schwarzen Granit. Einfach weitermachen. Hatte dieser Mann das tatsächlich geschafft? Plötzlich hallte das Geräusch von Absätzen durch die Lobby und lenkte seinen Blick unwiderstehlich auf 2 blaue Pumps. Erstaunlich elegant und hoch, gerade noch businesstauglich. Schuhgröße 39 höchstens. Oder lag es am Gang? Hautfarbene Tights, wie üblich im Business-Kontext? Nein, mit einem auffallend seidigen Schimmer. Das blaue Kostüm ebenfalls eine Spur zu extravagant geschnitten, wie die weiße Bluse. Blondmähnig, rote Lippen, dezent rot, Wahnsinnsaugen, ein Lächeln ganz ebenso. Sie kam direkt auf ihn zu, das reinste Wahrnehmungsfeuerwerk. Guten Tag, Herr Hillinger, Selina Karlsson, herzlich willkommen bei UNU. Woher wusste sie, dass nicht der andere Mann in der ersten Sitzgruppe? Er war aufgestanden, ergriff die ihm dargebotene Hand, die locker gewinkelt eine fast vertrauliche Nähe erzwang. Das Parfum, das war doch. Sie kommen alleine? War nicht außer Ihnen auch Frau Odefrey angekündigt? Richtig. Frau Odefrey ist leider kurzfristig verhindert. Oh, nun, dann können wir? Das Meeting findet im Konferenzraum 1 statt. Dr. Benson erwartet Sie. Bitte folgen Sie mir. Etwas an ihrer Stimme irritierte ihn. Der Klang war es nicht, auch kein Unterton. Sie lächelte noch immer, wartete, bis er seine Tasche von der Couch genommen hatte und ging dann einen halben Meter vor und rechts neben ihm. Sie hatten eine angenehme Anreise? Für dieses Lächeln brauchten andere ein Bachelorstudium, mindestens. Er nickte. Sie steuerte mit ihm auf 2 Fahrstühle zu. Der Mann an der Rezeption sah ihnen nach oder ihr und griff zum Telefon. Zufällig? Ihre Absätze klackten durch die Lobby wie akustische Taktgeber und er fragte sich, ob es für den Typ am Empfangstresen zur hintergründigen Synchronisation der Entfernungsschätzung bis zum Fahrstuhl diente oder ob für ihn selbst aus der Taktung eine zu begleichende Rechnung erwuchs. Keine der beiden Türen war geöffnet. Irgendetwas behagte ihm nicht. Wie sich verhalten? Wenn es ging, mied er Fahrstühle. Es war nicht Klaustrophobie, aber auf so engem Raum fremd nebeneinander zu stehen, mit eingeschränkter Distanz, ohne eigentliche Beschäftigung, das verursachte ihm körperliches Unbehagen oder provozierte diese idiotischen Handlungen des verstohlenen Musterns, den demonstrativen Blick nach oben, unten, stur, geradeaus, als stünde da eine in dem Moment entdeckte wichtige Information. Analog das gemeinsame Starren auf das Display, als offenbare sich in der Abfolge der Ziffern ein höherer Wahrheitsgehalt. Andererseits, Elevator Pitch, überzeugen Sie eine schöne Frau auf dem Weg vom Erdgeschoss bis in den x-ten Stock. Ja, von was? Sie würde um ihr Lächeln wissen. Woher kannte er bloß diese Stimme? Die Anzeigen der beiden möglichen Aufzüge verkündeten, dass sie sich im 8. bzw. 11. Stock befanden. Er fragte sich, wie lange sie gemeinsam fahren würden. Sie drückte das Symbol für abwärts. Die Zahl im Display lief von 8 rückwärts. Ihre Blicke trafen sich erneut und da fiel ihm unterhalb ihres Lächelns eine kleine, kaum sichtbare, aber charakteristische Narbe an ihrem Kinn auf und er wusste schlagartig, wer sie war und warum ihn etwas an ihrer Stimme irritiert hatte. Vor etwa 3 Jahren musste es gewesen sein. Ja, sie recherchierten gerade im Fall dieser Kindesentführung. Damals hatte sie einen Kurzhaarschnitt getragen, braun, und die Narbe war frisch von einem Autounfall, wenn er sich richtig erinnerte, und noch nicht von einem Schönheitschirurgen fast perfekt retuschiert. Nur ihr Name war nicht Carlson, sondern... Er sah sie direkt an und versuchte es seinerseits mit einem mehrschichtigen Lächeln. Werden wir hier für so gefährlich eingestuft, dass Uno jetzt auf die Dienste von Altman Security zurückgreift? Sie sind offenbar nicht so gut unterrichtet, wie es Ihr Nachrichtenmagazin allgemein suggeriert. Oh, wir sind doch offen für neue Erfahrungen. Sie hatte sich gut unter Kontrolle. Die Fahrstuhltür glitt auf, er ließ ihr mit einer galanten Geste den Vortritt. Selina Langness, so war ihr Name gewesen. Sie führte eine Art Scheckkarte, die ihr an einem grellgrünen Band um den Hals hing und die sie aus dem Ausschnitt ihrer Kostümjacke hervorgeholt hatte, über einen Sensor und tippte 22 in ein erscheinendes Zahlendisplay oberhalb der bis 20 angegebenen Stockwerksziffern. Die Tonfolge GC ertönte, worauf die Tür mit einem kleinen Schmatzgeräusch zuglitt. Selbst hier die UNO-Melodie. Sie suchte seinen Blick. Ihr Lächeln hatte sie auf Standby heruntergedimmt. Sie ließ ihre Augen einmal durch den Fahrstuhl kreisen. Er verstand. Sie bat ihn sozusagen, ihre Vergangenheit jetzt nicht weiter zu thematisieren und wies ihn auf Videoüberwachung hin. Überwachungskameras in Fahrstühlen wurden in Konzernen auch als einen Beitrag zur genderbezogenen Political Correctness verkauft. Gut, dann vielleicht gerade über diesen Weg. Ich bin geneigt, meine Meinung über Kartoffelchips zu revidieren, wenn Sie mir versichern, dass ich mit dem Konsum in die Nähe Ihrer Traumfigur kommen könnte. Versuchen Sie es. Aber wählen Sie die richtige Sorte? Sie lächelte amüsiert und irritiert zugleich. Sie empfehlen? Wenn Uno auf der Packung steht, machen Sie nichts falsch. Vielleicht möchten Sie mir einmal beim Aufreißen der Tüte helfen? Sie standen sich einander lächelnd, bedenkend gegenüber und auf einmal mochte er Fahrstühle. Für den Fall der Fälle gebe ich Ihnen mal meine Karte, sagte er, holte, ohne den Blick von ihrem lasziv aufgesetzten Augenspiel zu lassen, seine Visitenkarte aus der Jackentasche und reichte sie ihr. »Wer weiß«, sagte sie ernst, »wenn die eigenen Chips einmal alle sein sollten?« ließ seine Karte in einer Seitentasche ihrer Jacke verschwinden, lächelte wieder. Diesmal war diesem etwas Trauriges, Verwundetes beigemischt, wie ihm schien. Wieder erklang die UNO-Tonfolge und die Türen glitten zur Seite. Sie wand sich nach links und er folgte ihr. Hatte sie nicht gewusst, wer er war? Unwahrscheinlich. Dafür war er zu bekannt und auch seine damaligen Kontakte zur Erdmann Security waren zu intensiv gewesen. Hatte sie gedacht, er würde sie nicht erkennen? Möglich. Vielleicht sogar wahrscheinlich. Sie gab hier einen völlig anderen Typ und auch ihr Name stimmte nicht. Warten Sie bitte. Sie klopfte und öffnete den rechten Teil einer zweiflügeligen Tür, neben der ein Schild den dahinterliegenden Raum als Konferenzraum 1 auswies. Sie behielt die Tür in der Hand. »Herr Hillinger vom Nachrichtenmagazin ist da«, sagte sie in den Raum hinein. Eine Antwort konnte er nicht hören, aber sie ließ die Klinke los und trat 1,5 Schritte zurück. »Bitte, kommen Sie.« Er schritt dicht an ihr vorbei, lächelte einen Danke in ihre Augen, registrierte, wie hinter ihm die Tür sanft ins Schloss gezogen wurde und dass sich außer ihm nur noch eine weitere Person im Raum befand, Dr. Jost C. Benson ganz offensichtlich, der aufgestanden war und ihn mit einer Geste aufforderte, näher zu treten.